Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Diese Woche bei Aldi Nord im Angebot 1 Kilo Bio-Bananen mit Fairtrade-Siegel für 1,69 Euro. Ein gutes Gewissen kann so günstig sein. Und diese Fairtrade-Siegel, die gibt's mittlerweile auf rund 8.500 Artikeln. Obendrauf kommen weitere Zertifizierungen wie GEPA oder Rainforest Alliance. Aber allein mit Fairtrade-Produkten wurden letztes Jahr 2,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und die ProduzentInnen vor Ort, die sollen direkt hiervon profitieren. Alles fair, alles sinnvoll, alles gerecht also. Darüber spreche ich mit dem Lieferkettenexperten Friedel Hütz-Adams. Los geht's!
Ja, guten Tag.
Hallo Herr Hütz-Adams. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sind ja Lieferkettenexperte, ich habe es gerade schon gesagt, vor allem für Kakao und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Südwind-Institut in Bonn. Und das schreibt auf der eigenen Website, ich zitiere mal, ob Textilien, Schuhe, Bananen oder Kakao, Südwind deckt ungerechte Strukturen auf und macht sie öffentlich. Und wer jetzt die letzten so 70 Sekunden zugehört hat, der wird sich fragen, Moment mal, ich dachte, es geht hier um Fairtrade-Siegel und Zertifizierungen und jetzt soll da gleich ein Experte was sagen, der ungerechte Strukturen aufdeckt. Herr Hütz-Adams, können Sie uns direkt mal aufklären, wie passt das zusammen? Was ist Ihr Job?
Naja, wir schauen uns die Lieferketten an und stoßen immer wieder auf massive menschenrechtliche und zum Teil auch ökologische Probleme. Und dann haben wir natürlich auch gefragt, was kann Abhilfe schaffen? Und Fairtrade ist eine mögliche Abhilfeform, weil Fairtrade ja tatsächlich versucht, Dinge in Wertschöpfungsketten zu ändern. Aber wir haben dann auch nochmal genauer hingeschaut, um auch zu sehen, reicht das aus? Und ich fasse jetzt hier mal schon auch ein bisschen zusammen. Es ist ein wichtiger Schritt, wenn man sich Wertschöpfungsketten anschaut und vielleicht auch in Richtung Fairtrade geht, aber es ist in aller Regel halt nicht ausreichend. Aber warum das so ist, dazu kommen wir ja gleich noch.
Ja, dann lassen Sie uns kurz mal sozusagen alle auf einen Nenner kommen. Was garantiert denn Fairtrade? Und um es nochmal direkt vorweg erneut zu sagen, es gibt nicht nur das Fairtrade-Siegel, das dann tatsächlich auch Fairtrade heißt, es gibt auch noch andere, die sich vor allem das Wort fair auf die Fahnen geschrieben haben. Fairtrade jetzt direkt garantiert ja unter anderem eine langfristige Bindung von Hersteller und Händler oder von Produzenten und Abnehmer sozusagen. Es gibt Mindestpreise, soziale Projekte vor Ort sollen unterstützt werden. Das klingt doch erstmal alles sehr gut und vor allem, wenn man sich damit beschäftigt, es klingt doch auch sehr verbindlich. Aber Sie können mich gerne ergänzen oder verbessern. Wo ist das Problem?
Naja, das eine Problem, was Sie gerade angesprochen haben, das ist tatsächlich die Vielzahl der Siegel. Also wir haben ja klassisch halt Fairtrade, aber auch noch alle möglichen anderen Anbieter, die sich fair auf die Fahnen geschrieben haben. Wenn man sich jetzt Lebensmittel anschaut, gerade sowas wie Kaffee oder Kakao, dann ist man bei sowas wie Rainforest Alliance, aber auch bei GEPA, bei Rapunzel. Dann gibt es aber auch Ökohersteller, die auch Sozialstandards haben, wie zum Beispiel Naturland oder Demeter oder Bioland. Und dann kommen nochmal etliche Unternehmen, die mittlerweile eigene Label in irgendeiner Form, also im Kakao könnte ich Ihnen allein ein halbes Dutzend aufzählen, auf ihren Waren haben und da auch irgendwas von fair oder nachhaltig daneben schreiben. Und das Ganze ist ziemlich undurchsichtig geworden. Dass das aber überhaupt so weit kommen konnte, liegt natürlich daran, dass Fairness bisher gesetzlich keine Rolle gespielt hat. Also um es mal auf den Kakao zu münzen, wenn ich Kakao nach Europa importiere und der hat einen zu hohen Schadstoffgehalt, dann darf ich ihn nicht in den Verkehr bringen. Wenn ich Kakao nach Europa importiere, wo Kinder auf den Plantagen gearbeitet haben, weil die Eltern einfach zu arm sind, um erwachsene Aushilfen einzustellen, dann hatte ich bislang, seit letztem Jahr gibt es ja in Deutschland das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, keinerlei Probleme. Und das ist das, wo die Labels halt kamen, die freiwilligen Standards, die eben gesagt haben, wir legen bestimmte Bedingungen fest, bestimmte Mindeststandards fest. Und dann sollen zumindest die im Supermarkt, die da ein Auge drauf werfen wollen, eine Orientierungsmöglichkeit haben. Das war ja ursprünglich so der Sinn von den Standards. Aber es ist eben noch nicht garantiert, dass die Standards ausreichend sind.
Es scheint ja ganz so zu sein. Ich habe mir mal da aktuelle Zahlen rausgesucht, dass diese Fairness, nenne ich sie mal Fairness-Siegel, ja durchaus im Laden ziehen. Also wenn man nur das Fairtrade-Siegel, das Original sozusagen nimmt, da gab es, ich habe es eingangs gesagt, letztes Jahr einen Umsatz von 2,6 Milliarden Euro im Lebensmitteleinzelhandel. Das waren 8,5% mehr als im Jahr davor. Obwohl übrigens weniger verkauft wurde. Also es soll heißen, es wurde weniger verkauft, es wurde mehr Geld verdient. Das heißt, letztlich ist das doch eigentlich so marktwirtschaftlich betrachtet eine gute Nachricht gewesen und dementsprechend doch dann auch für die Erzeugerinnen und Erzeuger, würde man jetzt meinen, wenn anteilig von diesen Produkten so viel abgegeben wird, wie versprochen wird.
Naja, erstmal muss man die 2,5 Milliarden, die Sie genannt haben, in Relation zum deutschen Einzelhandel sehen und das ist nur ein Bruchteil des Umsatzes. Also das Gros auch der Bananen oder des Kaffees oder Kakaos, das sind ja so klassische Fairtrade-Produkte, wird weiterhin ohne Label verkauft. Und es ist trotzdem so, dass es natürlich ein Schritt in die richtige Richtung ist, wenn man sich die Ketten genauer anguckt. Das ist also so ein Für und Wider. Aber ich habe mal einen Vortrag gehört, wo jemand die Frage gestellt hat, warum sind eigentlich faire Produkte mit einem speziellen Siegel ausgezeichnet? Warum sind nicht alle Unfairen ausgezeichnet? Also bei Kakao könnte man flächendeckend draufkleben auf die Schokoladen, enthält Kinderarbeit. Ja, und jetzt habe ich ein Fairtrade-Siegel, was das zu verhindern sucht, was aber gleichzeitig trotzdem im Markt operieren muss. Also um das mal bei Kakao deutlich zu machen, Fairtrade hat einen Mindestpreis. Diesen Mindestpreis von derzeit 2.400 US-Dollar, das ist ein erster Schritt, aber das reichte nicht, um existenzsichernde Einkommen für die Bäuerinnen und Bauern zu schaffen. Dann kommt noch eine Prämie von 240 Dollar pro Tonne, die die Bauern und Bäuerinnen mit dem Siegel verkauft kriegen, obendrauf. Dies gibt aber nur eine Prämie für die Mengen, die auch mit Label verkauft worden sind. Und das waren in den letzten Jahren häufig nur ein Drittel der zertifizierten Menge. Und dann schrumpft so eine Prämie dann im Schnitt von 240 Dollar auf 80 Dollar und davon müssen dann auch noch Auditkosten und Bürokratie in der zur Dokumentation von allem bezahlt werden. Wenn ich dann sehe, dass ich in Ghana eine Ausgangssituation habe, wo eine kakaoanbauende Familie rund 2.500 Dollar im Jahr verdient und ungefähr das Doppelte braucht, um ein existenzsicherndes Einkommen zu haben, dann ist jeder Dollar, der obendrauf kommt, und selbst wenn es nur 50 oder 100 oder 200 sind, natürlich ein Fortschritt. Aber es reicht halt bei weitem nicht, um die Lücke zu einem existenzsichernden Einkommen zu schließen. Und das wirft dann die Frage auf, ob es ein Pflaster ist, wo wir eigentlich was Größeres brauchen. Und es wirft auch die Frage auf, ob Unternehmen dann nicht das Label Fairtrade oder andere auch benutzen und Verbraucher und Verbraucherinnen denken, oh, jetzt ist ja alles in Ordnung, ja, um gleichzeitig aber nicht deutlich höhere Preise zu zahlen, wie es eigentlich nötig wäre.
Ja, deswegen habe ich diese 2,6 Milliarden jetzt auch schon zweimal genannt. Es ist ein Bruchteil dessen, was umgesetzt wird in deutschen Supermärkten und Discountern. Aber immerhin, es sind 2,5 Milliarden und ich vermute auch aus eigener Erfahrung, aber Sie werden es wahrscheinlich jetzt besser wissen, die allermeisten Menschen gehen wirklich davon aus, dass ich einem Fairtrade-Siegel, aber auch Fairglobe oder Fourlife oder GEPA einfach mehr oder weniger blind vertrauen kann. Da ist also ein Produkt, das hat dieses Siegel und daneben liegen vielleicht zwei, die haben dieses Siegel nicht. Und wenn mich diese Themen grundsätzlich interessieren und ich es mir leisten kann, dann greife ich wahrscheinlich doch dann dazu. Das ist doch erstmal dann trotzdem auch aus Ihrer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Die Richtung stimmt, das ist richtig. Es ist aber trotzdem so, dass das, was ich gerade am Beispiel Kakao gesagt habe, dass das in aller Regel für die Familien nicht reicht, um auch nur annähernd an existenzsichernde Einkommen ranzukommen. Und dann stellt sich für mich natürlich die Frage, ob die Label nicht dazu dienen, den Teil der Bevölkerung, der für sowas offen ist, so ein bisschen zu beruhigen. Ja, und gleichzeitig für die Unternehmen dazu dient, sagen zu können, naja, wir machen ja ein anderes Angebot. Der Konsument, die Konsumentin können ja entscheiden. Da ist dann immer von den mündigen Konsumentinnen die Rede. Gleichzeitig lässt man die dann aber, Sie haben ja gerade alleine schon mehrere Label aufgezählt, mit einer Flut von Label alleine Und wir könnten jetzt eine halbe Stunde über die vier, die Sie gerade genannt haben, reden, wer was eigentlich kann und wer was nicht kann und was welchem Bauern, welcher Bäuerin in Westafrika dient. Also die Verantwortung, die wird an Konsumentinnen und Konsumenten ausgelagert. Dabei sind Unternehmen verpflichtet, in ihren Lieferketten Menschenrechte einzuhalten. Das hat die UN auch noch mal vor gut 10 Jahren beschlossen in ihren Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte. Im deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht es auch drin. Also man verlagert dann aber jetzt die Verantwortung beim Einkauf bei den Produkten auf die, die in den Supermarkt gehen. Und eigentlich muss die Verantwortung bei denen liegen, die das Zeug kaufen, um die Regale zu füllen.
Ich finde das ganz interessant, weil Sie haben jetzt das jährliche Einkommen einer gesamten kakaoanbauenden Familie sozusagen gerade genannt. Da liegt einigermaßen auf der Hand, das ist viel zu wenig und man kommt dann offensichtlich ja auch nicht um Kinderarbeit drumherum, weil man sich andere Hilfskräfte ganz einfach nicht leisten kann vor Ort. Auf der anderen Seite, und das habe ich dann eingangs gesehen, sehen wir dann hier, wie diese Woche bei Aldi, nicht Kakao, sondern Bananen, ein Kilo Bananen für 1,69 und die haben auch noch das Bio-Label. Als Konsument denke ich mir, ich kann es ja gar nicht besser machen. Ich kaufe mir ein Bio-Produkt, da ist noch Fairtrade drauf und dann kosten sie auch nur 1,69 und allen Seiten ist gedient. Und an der Stelle frage ich mich dann schon, wie groß dann noch der, nach Ihren Erzählungen, dann dieser Schritt in die richtige Richtung wirklich am Ende sein kann, wenn das Geld ja so schon nicht reicht und ich dann jetzt auch noch solche Aktionsangebote habe. Also wie geht's Ihnen, wenn Sie sowas im Prospekt sehen?
Das Problem ist, wir wissen nicht, was es genau als Auswirkung hat. Ich habe diese Woche einen Radiospot von einem anderen Discounter gehört. Da waren die waren aber dann wahrscheinlich nicht zertifizierten Bananen für 88 Cent das Kilo im Angebot. Ja. Ja, wenn es jetzt so wäre, dass die 1,69, die Sie eben genannt haben, dazu führen, dass bei den Bäuerinnen und Bauern vor Ort wirklich 80 Cent mehr ankommen, weil so groß ist die Differenz ja ungefähr, dann würde das vermutlich reichen, um die auf existenzsichernde Einkommen zu bringen oder sie ihnen zu ermöglichen, Beschäftigte ausreichend zu bezahlen. Aber das ist eben das Problem, dass ich das nicht weiß. Also auch die Zahlung existenzsichernder Löhne auf Plantagen ist bislang nicht Teil dessen, was ich nachweisen muss, um das Fairtrade-Label draufzukleben. Fairtrade arbeitet daran, in verschiedenen Bereichen und hat Unternehmen aufgefordert, bei Projekten mitzumachen. Das gibt es auch bei Kakao. Die Unternehmen können dann freiwillig nochmal eine deutliche Prämie zahlen, um Bäuerinnen und Bauern Richtung Existenz sicherndes Einkommen zu bringen. Das Problem ist nur, da hat fast kein Unternehmen mitgemacht. Also das Angebot von Fairtrade ist da, das Angebot ist auch von anderen am Markt da. Und die Unternehmen sagen sich aber, naja, das normale Fairtrade-Label, der Aufpreis ist viel niedriger, als wenn ich dann auf diesen Aufschlag zur Sicherung existenzsichernder Einkommen gehe. Verbraucher und Verbraucherinnen werden das eh nicht durchschauen. Hauptsache Fairtrade ist drauf. Und dann lasse ich es so, wie es ist. Das ergeht einer Rainforest Alliance oder anderen Labeln übrigens genauso.
Inwieweit würden Sie denn sagen, dass sich Label wie Fairtrade oder Rainforest Alliance durch diese gewachsene Bekanntheit und durch diese Etablierung ja auf gewissen Lebensmitteln, dass diese Siegel sich selbst zu einer Art Marke entwickelt haben und verselbstständigt haben? Also sprich, da ist eine Marke, da ist ein Logo und das hat einen Wert an sich und diesen Wert werde ich im Zweifel, von wegen positiver Anreiz, auch gar nicht steigern, wenn sich im Hintergrund eben in Westafrika oder sonst wo, wo sich meine Kunden auch jetzt nicht wirklich dafür interessieren, wenn sie gerade den Wocheneinkauf machen, wenn sich da etwas zum Guten in ihrem Sinne ändert. Also das heißt, gibt's da überhaupt noch genug Anreize, damit sich ernsthaft hinter solchen Siegeln was verändert?
Also der Druck kommt jetzt im Moment vom Gesetzgeber, also auf zwei Ebenen. Das eine war, als es hier in Deutschland um dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ging, als das diskutiert wurde, da haben Teile aus der Politik und auch getrieben von Unternehmen und Verbänden versucht, durchzusetzen, dass automatisch eine Labelung bedeutet, ich bin menschenrechtskonform. Da haben wir sehr engagierte Diskussionen mit Leuten aus der Politik gehabt, um denen einfach den Zahn zu ziehen, und denen zu sagen, nein, das heißt nicht, dass da existenzsichernde Löhne oder Einkommen sind. Und daher ist es auch jetzt so, dass da wird auch gerade eine Richtlinie von der BAFA, die macht das, die regelt das für die Bundesregierung, das ist ein Amt, was kontrollieren soll, dass das Lieferkettengesetz eingehalten wird. Das macht da auch gerade eine Richtlinie zu, inwieweit Zertifizierungen ausreichend sind. Das erhöht aber den Druck auf die Zertifizierungen, Dinge wirklich zu verbessern, weil sonst fragen sich Unternehmen irgendwann, warum zahle ich da die Gebühren, wenn die doch nicht garantieren können, dass Dinge eingehalten werden. Der zweite Druck ist auch auf EU-Ebene jetzt zu sehen. Da soll ein Gesetz kommen, das ist aber auch, wird massiv bekämpft von Lobbyverbänden. Das nennt sich Green Claims Initiative. Ich soll nur noch Umweltaussagen machen dürfen, wenn ich belegen kann, dass die auch tatsächlich da sind. Ja, und der nächste Schritt wäre dann, sowas auch für den Sozialbereich zu machen. Sie kaufen hier in Deutschland Schokolade, da steht drauf, aus nachhaltigem Anbau. Wenn Sie die gleichen Unternehmen fragen, ob sie ausschließen können, dass Kinder daran mitgearbeitet haben, egal ob zertifiziert oder nicht, da werden die sagen, nee, das kann im Moment im Kakaosektor niemand garantieren. Also der Druck, der steigt. Das mit der Marke, das ist tatsächlich so und das hat zum Teil, so paradox das klingt, auch negative Auswirkungen auf Produzenten und Produzentinnen. Ich war kürzlich bei einer Kakaokooperative und bei einer Kaffeekooperative in Guatemala. Voriges Jahr habe ich eine ähnliche Erfahrung in Tansania gemacht, da ging es um Kaffee. Die hatten mehrere Label, Fairtrade Europa, Fairtrade USA, ein japanisches Label, Rainforest Alliance, 2-3 unternehmenseigene Label. Die warben damit, dass sie diese ganzen Label haben und für jedes dieser Label zahlen sie Gebühren. Mhm. Ja, jedes dieser Label ist eine Dokumentationspflicht mit verbunden. Und ich habe dann gefragt, warum macht ihr das dann überhaupt? Ändert das irgendwas in eurer Praxis hier? Und die Aussage war, nee, aber sonst finden wir keine Märkte mehr.
Das heißt, im Grunde ist es eine Investition wie in Marketingmaßnahmen oder ähnliches. Ja. Es ist eine Ausgabe, die man unternehmerisch eben mit einkalkuliert.
Also so richtig paradox wird es dann auch. Das war eine Erfahrung 2019, Kaffeesektor in Äthiopien. Ein riesen Dachverband von einer Kooperative und die hatten dann einen Teil der Unterkooperativen, die waren Fairtrade, andere waren Rainforest, dann noch die diversen US- und japanischen Siegel und hier wurde mit der Qualität produziert und da mit einer anderen und die waren auch nur zum Teil biozertifiziert und ich habe dann gefragt und dann sagten sie, natürlich sind alle unsere Bauern Bioanbäuerinnen, weil sie sich gar keinen Dünger leisten können und keine Pestizide. Aber die Gebühren für die Zertifizierungen sind hoch und wir kriegen eh nur einen Teil der Menge mit einem Biopreisaufschlag verkauft. Das gleiche gilt dann auch für Fairtrade, für Rainforest und für die anderen Label, sodass sie dann jeweils einzelne Kooperativen mit einem der Label versehen haben, ein paar dann auch mit mehreren für den Teil der Kunden und Kundinnen, die das brauchten. Ja, und den Rest eben nicht, weil es keinen Markt dafür gab. Und das zeigt aber auch nochmal, wie groß das Risiko ist, weil theoretisch könnte ich jetzt hingehen und habe so eine Plantage in Äthiopien und die baut Bio an und dann lasse ich die noch Fairtrade und noch Rainforest zertifizieren. Dann habe ich 3 Kostenträger. Ich zahle 3-mal Gebühren, ich habe 3 Audits. Ja, und im Endeffekt kippe ich meinen Kaffee auf den Haufen mit Standardkaffee, weil es kein Kaffeeunternehmen gibt, was gerade für sein Marketing Kaffee mit einem Label braucht. Und das habe ich bei allen zertifizierten Produkten. Das Risiko liegt immer weiten Teils für den Bäuerinnen und Bauern, für alle Kosten, die da anfallen.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist der Wille zu einer staatlichen Kontrolle, also zum Beispiel durch Lieferkettengesetze in Deutschland oder EU-weit, zwar womöglich vorhanden, aber diese Kontrolle wiederum oder die Kontrollinstanzen sind ausgelagerte, zwischengeschaltet zwischen die Produzenten und letztlich die Abnehmer hier in Deutschland beispielsweise. Das heißt, der eine kann immer auf den anderen verweisen und sagen, wir haben doch ihn beauftragt, dass er kontrolliert, ob unsere Standards eingehalten werden. Und was dann der Bauer vor Ort macht, ist ja auch wiederum seine Sache.
Naja, das ist bisher bei den freiwilligen Standards tatsächlich so. Bei den freiwilligen Standards wie Rainforest, Fairtrade und so weiter ist es ja so, dass ab und zu mal so ein Auditor auf so eine Plantage kommt. Ja, und gleichzeitig aber viele Bäuerinnen und Bauern halt merken, dass das, was sie an Zusatzeinkommen haben, gar nicht ausreicht, um all das zu erfüllen, was in den Standards drinsteht. Und das macht es dann auch so schwierig, wenn ich beispielsweise mir den Kakaosektor anschaue, wie niedrig auch der Fairtrade-Mindestpreis war, dann ist es ein Faktum, dass auf vielen Plantagen einfach Kinder mitarbeiten mussten, damit die Familie über die Runde kommt. Trotzdem sind viele dieser Familien zertifiziert, weil wo kein Auditor was findet, da ist es halt so, ja? Und alle im Sektor wissen auch, dass vor dem massiven Preisanstieg, den wir beim Kakao voriges Jahr wegen der Missernte gesehen haben, dass der Preis einfach zu niedrig war, um wirklich nachhaltig zu wirtschaften. Bei dem Gesetz, was jetzt da ist das versucht worden, das, so wie Sie das gerade beschrieben haben, auszulagern. Also es gab Stimmen in der Wirtschaft und von denen, ich sag mal, infiziert auch in der Politik, die gesagt haben, man kann die Kontrollen an Zertifizierungen auslagern. In den Leitprinzipien der Vereinten Nationen steht aber ganz klar drin, dass die Verantwortung beim Unternehmen liegt und dass diese Auslagerung eben nicht möglich ist. Und wenn ich mir den Kakaosektor jetzt anschaue, wenn ich in einem Sektor arbeite, wo alle wissen, dass auch die Standards zwar Verbesserungen bringen, aber nicht flächendeckende Einhaltung von Menschenrechten garantieren können, dann kann ich mich nach dem deutschen Gesetz eben nicht mehr auf diese Standards berufen als ausreichend. Das gilt bei Bananen auch. Es gibt jetzt erst einen globalen Ansatz über das World Banana Forum, dass auf Bananenplantagen existenzsichernde Löhne gezahlt werden. Das war bisher nicht vorgeschrieben, auch in den Zertifizierungen nicht.
Das Verrückte ist ja, beziehungsweise ich frage Sie mal vorsichtig, aber ich ahne die Antwort, deswegen habe ich schon verrückt gesagt, wenn wir nochmal die Bananen nehmen und diese Woche also ein Kilo für 1,69 bekommen, Bio-Bananen mit Fairtrade-Siegel, dann wäre jetzt ja die Frage einfach zu sagen, reicht der Preis denn nicht, damit vor Ort genug Geld ankommt? Und auf der anderen Seite, ich habe es mal verglichen, Chiquita-Bananen kosten gerade 2,29, ich glaube bei Rewe pro Kilo. Ohne Bio und ohne Fairtrade. Sie haben das Gegenteil gerade erzählt, 88 Cent. Worauf ich hinaus will ist der Preis denn tatsächlich überhaupt kein Hinweis mehr darauf, in Verbindung mit einem fairen Siegel, mit einer Zertifizierung, wie sinnvoll ein Zertifizierer dort tatsächlich arbeitet? Kann ich mich daran gar nicht mehr orientieren? Oder wenigstens in die Richtung, dass ich sehe, wenn Bananen so und so billig sind, dann kann das einfach nichts werden, da kann nicht genug ankommen oder eben Schokolade oder ähnliche Produkte.
Nein, der Preis sagt sehr wenig darüber aus, wie die Ketten so sind. Wir haben früher auch beispielsweise schon Recherchen zu Kleidung gehabt und stießen dann auf Bekleidungsfabriken in China oder in Indien oder auf den Philippinen, wo innerhalb der gleichen Halle sowohl für die billigst Billigmarke genäht wurde, als auch für ein renommiertes Unternehmen, wo die Sachen dann das 10- oder 20-fache kosteten. Jetzt nochmal auf Ihren Bananenpreis. Was wir einfach von der Kalkulation her nicht wissen. Sie haben gesagt, 1,69 wäre das
ja,
bei Aldi.
Diese Woche im Angebot.
Es kann sein, dass Aldi sich entschlossen hat, weil Bananen ist so ein Ankerprodukt. Das ist eines dieser Produkte, was Leute in den Laden zieht. Es kann sein, dass Aldi beschlossen hat, Bananen zum Einkaufspreis zu verkaufen, ohne mit einer Gewinnmarge daraus zu gehen, um einfach Leute in den Laden zu locken und den Gewinn dann mit den anderen Produkten zu machen, die die Leute dann auch noch kaufen. So, es kann aber sein, dass in einem Wettbewerbsladen die Bananen für 2 Euro liegen. Der hat sie aber für 80 Cent eingekauft, das Kilo, und macht einen riesen Reibach. Ja? Mhm. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist bei Schokolade genauso, wenn ich mir anschaue, wie wird eine Tafel Schokolade produziert. Eine Vollmilchschokolade hat 30% Kakao drin. Da konnte ich das mit den Kakaopreisen immer schön ausrechnen. Vor diesem drastischen Preisanstieg letztes Jahr waren in einer Tafel Schokolade für rund 8 Cent Kakao drin. Davon kamen so 4 bis 5 Cent bei den Bäuerinnen und Bauern an.
Also 4 bis 5 Cent pro Tafel?
Ja, pro Tafel. Und das traf genauso zu auf die Eigenmarke der Supermärkte, die für 49 Cent im Regal lag, wie bei der 2-Euro-Schokolade von jemandem, der sich Premium-Hersteller nennt, aber auch das Zeug in Ghana und in der Côte d'Ivoire kaufte. Wenn ich da Edelbohnen drin habe, Edelkakao drin habe, dann ist der Einkaufspreis deutlich höher. Das sieht unter Umständen auch nicht immer, das sieht anders aus. Aber wie große Preisunterschiede da zustande kommen, das unterscheidet dann auch nochmal Schokolade von einer Banane. Eine Banane, die wird gewacht, die wird gepflückt, also die wird abgemacht, der Buschel, dann wird der klein geschnitten und vorher noch gewaschen, in eine Kiste verpackt und kommt hier in den Supermarkt. Bei Schokolade habe ich Fabriken, die Bohnen vermahlen und ich habe andere Fabriken, die dann die Schokolade herstellen. Wenn ich das in der Fabrik mache, wo 7 Tage die Woche, 24 Stunden mit großen, sehr effizienten Maschinen Millionen Tafeln im Jahr produziert werden, dann habe ich eine ganz andere Kostenstruktur, als wenn ich eine Gepa-Schokolade habe, wo ich eine kleine Charge habe, wo selbst ein Mittelständler vielleicht einen Tag dran arbeitet und dann muss er die komplette Maschine säubern und alles umbauen. Also von daher, auch hier, der Preis sagt dann nicht unbedingt was aus. Wenn ich in der sehr effizienten Fabrik vorher Schokolade produziert habe, die 50 Cent nachher kostete im Laden, ich sage jetzt mal so eine Eigenmarke, und verdopple das, was die Bäuerinnen und Bauern gekriegt haben, Preis letztes Jahr, dann war ich von 50 Cent auf 55 Cent. Sagen wir mal, ich verdreifache das, was die Bauern kriegen, da bin ich auf 60 Cent. Mhm. Ich kann daneben eine Tafel dann liegen haben, wenn ich das so machen würde, die 2 Euro kostet, aber in einer sehr kleinen Charge hergestellt worden ist und wo die Bäuerinnen und Bauern auch nicht mehr gekriegt haben, einfach weil die Overhead-Kosten der Produktion so hoch waren. Darüber hinaus ist es so, dass bei den großen Schokoladenfirmen ohnehin häufig mehr Geld in die Werbung als in den Einkauf von Kakao fließt, weil, das sage ich Ihnen ja nichts Neues, Preise werden auch über Markennamen gemacht. Ja, und da kann ich mich als Kind auch noch dran erinnern, als Kaffee in Deutschland noch richtig teuer war, wenn man auf Verwandtenbesuch fuhr, dann wurde eine bestimmte Marke gekauft. Bei Schokolade gab es die auch. Und dabei spielte eigentlich wenig eine Rolle, wie hoch der Einkaufspreis für das Produkt war. Die Qualität kann man dann zum Teil auch drüber streiten, woran definiere ich Qualität. Aber es spielt halt dann der Markenname eine große Rolle. Mhm. Im Schokoladensektor sehen wir das unter anderem dann daran, dass eine Reihe der großen Marken sehr hohe Gewinnmargen gefahren haben die letzten Jahre, trotz Corona, trotz Inflation. Während viele Mittelständler vom Markt verschwunden sind, weil sie eben nicht in die riesigen Maschinen und in die effizienten Strukturen investieren konnten. Und weil sie nicht das Werbebudget hatten.
Ich ziehe einmal seinerseits eine gute Nachricht raus. Ich muss nicht reich sein, um faire Produkte zu kaufen. Sie haben das Beispiel ja der Eigenmarken-Schokolade genannt. Da kann es durchaus sein, dass da genauso viel beim Produzenten hängen bleibt, wie bei der Schokolade, die das Dreifache kostet mit einem großen Markennamen. Auf der anderen Seite gibt es ja, Thema Schokolade jetzt, Firmen wie zum Beispiel Tony's Chocolonely. Die sind ja jetzt auch nicht gerade billig. Da liegt es dann aber ja laut eigener Auskunft sozusagen auch nicht am Markennamen, sondern daran, dass man so sehr hinterher sei, dass es eben den Kakao anbauenden Menschen vor Ort eben besser ginge. Wie soll ich denn da als Konsument noch den Überblick behalten, was nun wirklich eine schlaue, eine faire Kaufentscheidung ist und was eher vielleicht so eine Verlockung mit Marketing-Tricks? Also wie soll ich mich dann auch zurechtfinden?
Naja, das wird nochmal weiter dadurch erschwert, dass eine Tony-Tafel 180 Gramm hat und wenn man dann unten aufs Kleingedruckte, auf die Kosten pro 100 Gramm schaut, ich dann auch schon gesehen habe, dass die Tonys-Schokolade hier bei mir im Supermarkt um die Ecke sogar auf die 100 Gramm gerechnet unter Umständen preiswerter war als die Brands, die daneben lagen, aber da die Tafeln nur 100 Gramm von denen wiegen, kosteten sie dann nur 1,49 oder so. Ja. Aber das Problem, was Sie da gerade benannt haben, ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Man hat über viele Jahrzehnte versucht, die Verantwortung an Konsumentinnen und Konsumenten auszulagern. Ich möchte eigentlich in den Supermarkt gehen können, nach meiner Lieblingsschokolade greifen können und halbwegs sicher sein, dass die Familien, die den Kakao produziert haben, über die Runden kommen und dass sie ihre Kinder zur Schule statt zur Arbeit schicken können.
Ja, und das kann nicht mal Tony's garantieren, ne? Sagt die Firma.
Das kann nicht mal Tony's garantieren. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass das Unternehmen so schnell wächst und immer neue Kooperativen dazukommen. Ich habe von denen mal Zahlen gesehen, dass sie mit neuen Kooperativen in Westafrika, ich glaube, das war an der Elfenbeinküste, angefangen haben zu arbeiten und haben festgestellt, auf 45% der Plantagen arbeiteten Kinder, als sie dann mit denen anfingen. Nach 3 Jahren mit allen möglichen Unterstützungsmaßnahmen für Bäuerinnen und Bauern und eben auch deutlich höheren Preisen, auch als die normale Fairtrade-Marge. Ne? Die haben ja dann diesen Aufschlag, ähnlich wie Fairtrade den anbietet, wo die Unternehmen aber nicht drauf eingegangen sind, die meisten, haben sie festgestellt, dass die Kinderarbeitsrate auf unter 5% gesunken war. Das ist genau das, was wir als Nichtregierungsorganisationen seit dem Aufkommen der großen Skandale rund um Kinderarbeit sagen im Kakaosektor. Das war im Jahr 2000. Ich muss Bäuerinnen und Bauern genug zahlen, damit sie das beenden können. Ja, und Verbraucher und Verbraucherinnen, wie gesagt, eigentlich möchte ich ans Regal gehen können und möchte da reingreifen können. Und die große Hoffnung, die jetzt da ist, mit diesem deutschen Lieferkettengesetz und demnächst mit dem europäischen Lieferkettengesetz, ist tatsächlich, dass Unternehmen nicht mehr so einfach sagen können, haben wir nicht gewusst, passt denn nicht in unsere Preisschiene rein.
Oder wir tun ja, was wir können. Wenn wir davon erfahren, dann wird es sanktioniert.
Ja, und das ist auch sowas, ich sitze ja in diversen Diskussionsrunden auch mit Unternehmen verschiedener Branchen, interessanterweise mit etlichen Unternehmen, die für ein striktes Gesetz sind, also auch sehr große, sehr namhafte Unternehmen, weil, was man aus den Nachhaltigkeitsabteilungen immer gehört hat, war, wenn es darum ging, Menschenrechtsverletzungen abzustellen, dass die Chefs immer fragen, die für die Finanzen verantwortlich sind, nicht was ist nötig, sondern was macht der Wettbewerb?
Also was macht die Konkurrenz? Muss ich auch was tun?
Ja. Dann sitzt man dann bei einem Unternehmen und die stellen halt fest, wir haben bei Schokolade ein Problem, und dann wird halt vor Jahren schon mal rumgerechnet, was wäre denn, wenn wir deutlich mehr, ne, die 4-5 Cent mehr pro Tafel für den Kakao zahlen, würden die Probleme dadurch massiv kleiner? Und es wurde festgestellt, ja, nach allem, was man weiß, würden die Probleme dann massiv kleiner. Und dann kam aber die Frage, wie viel Millionen wird das uns bei unseren vielen Tafeln Schokolade, die wir verkaufen, als Eigenmarke kosten? Und dann kam die nächste Frage, gibt der Wettbewerb diese Millionen auch aus? Und wenn dann rauskommt, nee, der Wettbewerb, der arbeitet dann halt mit einer Rainforest- oder Fairtrade-Zertifizierung, dann ist die nächste Frage, ja, ist das denn preiswerter? Und wenn dann rauskommt, ja, das ist viel billiger als eine getrennte Kette mit höheren Löhnen, mit höheren Preisen, mit höheren Einkommen aufzubauen, dann ist das bisher tatsächlich in aller Regel unterm Tisch gefallen.
Verstehe ich das denn richtig, dass die Marktmacht einzelner großer deutscher Ketten tatsächlich groß und stark genug wäre, als einzelner Name am Markt zu sagen, wir stellen uns nur noch Schokolade ins Regal oder eben Bananen oder Kaffee, die komplett einwandfrei fair produziert wurden, ohne Kinderarbeit, die Familien können davon leben und so weiter. Das ginge, man möchte es sich aber nicht leisten.
Naja, was heißt, man möchte es sich nicht leisten? Die Frage ist halt, was machen dann die Verbraucher und Verbraucherinnen? Ja, und die gehen unter Umständen einmal quer über den Parkplatz und dann verliere ich ja nicht nur den Umsatz mit meinem Kaffee, mit meinen Bananen und meiner Schokolade, sondern auch mit den anderen Produkten, die die kaufen, weil wenn die einmal da sind, dann ist das Risiko hoch, dass die da bleiben, weil bei vielen Standardprodukten muss man ja sagen, dass die Preiseinstandsmarken, so nennt man das, immer das unterste Preisniveau, die Eigenmarken, das ist gut und günstig bei Edeka oder ja bei Rewe und dann die Aldi und Lidl-Marken, dass die ja nahezu identisch sind für sowas wie Spaghetti, Kaffee, Schokolade. Das sind diese Ankerprodukte, wo man die Leute mit in den Supermarkt lockt. Und wenn die Leute dann einmal da sind, dann kaufen die eben nicht nur die Bananen und nicht nur den Kaffee. Und von daher werden ihnen die Unternehmen sagen, wenn wir das tun und einzelne Produkte sind plötzlich deutlich teurer, dann werden wir nicht nur für diese einzelnen Produkte ein paar Prozent Umsatz verlieren, sondern insgesamt, weil die es gibt viele Leute, die, also Schokolade, gab es mal Statistik, wird zu 60% über Sonderangebote verkauft. Es gibt viele Leute, die gehen zu den Schnäppchen. Ich meine, wie krass diese Situation ist, das habe ich vor gut 10 Jahren mal erlebt. Da saß ich bei einem Einzelhändler und da ging es um die Schokoladeneigenmarke. Und damals war der Preiseinstand 35 Cent. Mhm. 35, ja. Das ist gut 10 Jahre her jetzt, pro Tafel. Und dann stellte der Lieferant vor, wenn ich auf die Zertifizierung gehe, damals, das war vor der Fusion, gab es UTZ noch, die sind ja dann mit Rainforest Alliance fusioniert und Fairtrade, und dann kam so raus, das ist so 1 Cent pro Tafel, die das mehr kostet. Die Reaktion vom Nachhaltigkeitschef war, wo ist das Problem? Die Reaktion der Chefeinkäuferin war, sind Sie wahnsinnig? Das ist unsere Gewinnmarge. So, ich habe dann gesagt, 1 Cent, ja. Und ich habe dann gesagt, dann erhöht doch den Preis um 1 Cent. Und dann guckten alle mich an, so nach dem Motto, ja, der ist ja vollkommen bescheuert, weil dann sind wir ja teurer als der Wettbewerb. Und dann kommt demnächst wieder irgendein Warenkorb-Test im Fernsehen, ja, und da wird ein 50-Euro-Warenkorb gekauft. Und irgendwann stehen wir dann da, wir sind die teuersten, weil wir ein paar Produkte haben, die ein paar Cent teurer sind. Dass es dann auf den 50 Euro Warenkorb unter Umständen nur 1-2 Euro Preisunterschied gibt und dass sich das eigentlich für die Leute nicht mal lohnt, mit dem Auto in den nächsten Supermarkt ein Stück weiter zu fahren, nur weil meiner um die Ecke gerade den Test verloren hat, das spielt dann keine Rolle mehr, ne?
Also insgesamt habe ich so den Eindruck, dass die Beschreibung vom Anfang ja immer mehr zutrifft. Das ist so ein in sich abgeschlossenes System offenbar, diese Fairtrade-Zertifizierungen. Man könnte besser werden, man könnte etwas verändern, aber insgesamt ist es für alle Beteiligten bis hin zu uns Kunden das Einfachste und Preiswerte, alles so zu lassen, wie es ist. Es kommt ein Siegel drauf. Auch ich als Einkaufender sozusagen habe meine Verantwortung abgegeben und gehe mit gutem Gewissen aus dem Laden. Das meinte ich eingangs damit, dass es keinen echten Anreiz zu geben scheint, wirklich was zu ändern.
Naja, das Problem ist, dass also Fairtrade zum Beispiel dann gesagt hat, wir wollen raus aus der Nische und wir wollen zum Beispiel bei Kakao einen signifikanten Marktanteil haben. Wenn man dann direkt mit einem sehr hohen Mindestpreis einsteigt, kommen die Unternehmen nicht auf einen zu. Die Frage ist dann nur, wenn ich einmal bei dem kleinen Preisunterschied zum Gesamtmarkt bin, komme ich da jemals wieder raus? Wann setze ich eine Frist? Also warum geht, das habe ich vor Jahren schon vorgeschlagen, warum gehen Zertifizierer nicht hin und sagen, wenn bis dann und dann nicht ein Preis bezahlt wird, der existenzsichernde Löhne und Existenz oder bei freien Bäuerinnen und Bauern existenzsichernde Einkommen ermöglicht, wenn das bis dann und dann nicht der Fall ist, nehmen wir die Zertifizierung runter. Dann könnt ihr Unternehmen nicht mehr sagen, dieses Produkt ist nachhaltig, nach Nachhaltigkeitskriterien erzeugt, was auch immer die da drauf schreiben. Dann kommt aber als Argument, wenn wir das tun, dann werden viele Unternehmen das Label runternehmen und dann sind die geringen Fortschritte, die viele Bäuerinnen und Bauern haben, weg. Mhm. Umgekehrt, meine erste Reise nach Westafrika vor mehr als 10 Jahren in Sachen Kakao, Diskussion vor Ort über die Kosten von einer Zertifizierung und der Frage, wo das Geld bleibt. Weil der größte Teil der Kosten fällt ja hier an. Ne? Also das ist ja nicht die Prämie, die da gezahlt wird, das ist ja nur ein kleiner Teil der Kosten. Es geht um die Audits, es geht um die ganzen Verhandlungen hier, um die Werbung für die Produkte, die die Zertifizierer ja dann machen, also dass sie hier Verkaufsteams haben und so weiter. Ein O-Ton von jemandem, der damals auch für einen Zertifizierer in Ghana arbeitete. Naja, dass wir Standards aufstellen, ist eine gute Sache, dass wir die kontrollieren auch, aber das ganze kostenintensive Nachhalten der Produktionskette bis hin zu einem Label auf dem Regal, da haben wir hier nichts von, das ist ja nur für euch, um euer Gewissen zu beruhigen. Das waren so Punkte, wo ich dann sehr ins Nachdenken gekommen bin und wo ich mich dann gefragt habe, wo will ich eigentlich hin? Weil Südwind hat früher auch ganz viele Studien damit beendet, dass wir gesagt haben, man muss Labels haben, man sollte Fairtrade, man sollte dieses und jenes kaufen. Und dann die Begegnung vor Ort aber, um dann zu sehen, dass die Label eben nicht die Durchsetzungskraft haben, um auf existenzsichernde Einkommen zu kommen. Das war dann schon sehr ernüchternd.
Nach all dem, was ich jetzt von Ihnen heute schon gehört und gelernt habe, möchte ich jetzt noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen, den ich in der Vorbereitung gestern zum ersten Mal gelesen habe und den ich jetzt aber immer weniger übereinbringe. Also das, was ich gelesen habe, mit dem, was Sie mir jetzt erklärt haben. Es gibt offenbar in Deutschland mittlerweile mehr als 800 sogenannte Fairtrade Towns. Also da haben sich ganze Städte tatsächlich zertifizieren lassen von Fairtrade. Unterwerfen sich dort einigen Regelungen, um dieses Siegel als gesamte Stadt tragen zu können. Und um mal ein Beispiel zu nennen, aktuell scheint das gerade zu sein in der kleinen Stadt Weihe in Niedersachsen in der Nähe von Bremen. Und dort hat die lokale Kreiszeitung dazu geschrieben, das Fairtrade-Town-Siegel schaffe Brücken, um das gesellschaftliche Bewusstsein zu schärfen. Und damit Weihe die Bedingungen für die Bewerbung erfüllt, darf etwa bei Ratssitzungen und im Bürgermeisterbüro von Bürgermeister Frank Seidel nur fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt werden. Herr Hülz-Adams, da gibt sich selbst die letzte deutsche Kleinstadt Weihe riesengroße Mühe, indem der Bürgermeister nur noch fair gehandelten Kaffee ausschenkt. Und ich kann es nicht ändern. Ich muss, wenn ich das vorlese, nach allem, was Sie mir erklärt haben, leider darüber lachen, wenn ich das sehe. Nicht, weil ich es lächerlich finde, überhaupt nicht. Da ist ja ein ernsthaftes Engagement einer ganzen Gemeinde dahinter und vieler Beteiligter. Aber es wirkt im Verhältnis zu all dem, was Sie berichten können aus den letzten 10 Jahren, so klein. Und fast auch schon wieder mehr wie ein Image-Stunt und eine Portfolio-Erweiterung von Fairtrade als alles andere.
Naja, da muss man zwei verschiedene Dinge sehen. Also das eine ist, alleine, dass die Kreiszeitung über sowas berichtet hat, hat wahrscheinlich vielen Leuten die Augen geöffnet, oh, beim Kaffee gibt es ein Problem. Und das ist schon was. Also es gibt ja auch Fairtrade-Schulen, wo diese Fairtrade-Towns und Fairtrade-Schulen-Bewegung für Diskussionen gesorgt hat, wo sich vielleicht viele Ratsmitglieder das erste Mal fragen, warum soll denn auf dem Kaffee ein Siegel drauf? Was ist denn bisher mit dem Kaffee falsch? Ja? Und insofern, also für die politische Bildung in Deutschland, für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit, ist das ein sehr interessanter Ansatz. Die Frage ist dann allerdings, und da sind wir bei diesem Kaffee, reicht das aus, was da an Leistungen, an Zusatzleistungen an kaffeeanbauende Familien geht? Und das haben Sie ja rausgehört, da habe ich an einigen Stellen so meine Skepsis. Und wird damit das Versprechen fair tatsächlich gehalten? Und das ist eben das, wo ich an Fairtrade appelliere, und die arbeiten da ja auch in verschiedenen Bereichen dran, dass die Zusatzleistungen, die Bäuerinnen und Bauern kriegen müssen, dass die eigentlich deutlich höher sein sollten, als das derzeit der Fall ist. Was noch als Zusatzproblem dazukommt, und da sind wir aber an vielen Stellen wieder typisch deutsch unterwegs, also wie definiere ich fair? Ich war auch mal zu einer Diskussion geladen, da war eine Stadt, die wollte Fairtrade Town werden, und die hatten bisher nicht zertifizierten Kaffee, weil der kam aus einer Partnerstadt in Mittelamerika, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Land. Und man hatte einen regen Austausch mit dieser Stadt und kannte die Kooperative und zahlte einen Preis, der lag weit über dem Fairtrade-Preis. Und dann sollte es aber einen Ratsbeschluss geben, und der Ratsbeschluss brauchte dann als Orientierung, das Siegel ist drauf, und die Kooperative vor Ort hat gesagt, warum sollen wir tausende Euro im Jahr für die Siegelung ausgeben, ihr kennt uns doch. Also auch das sind dann noch so sehr interessante Konflikte, die dann aufkommen können.
Ja, das ist typisch deutsch, finde ich, trifft es für mich jetzt auch. Ich muss nochmal sagen, ich wollte diese Bemühungen der einzelnen Gemeinden, jetzt auch von Weihe, tatsächlich nicht schlecht reden und mich auch nicht lustig machen. Ich finde nur, es wirkt wieder einerseits so kleinteilig, wenn es dann im Bürgermeisterbüro nur noch Fairtrade-Kaffee gibt. Und auf der anderen Seite hätte ich einfach als Journalist und jemand, der in den Medien arbeitet, auch die Befürchtung, ja, es wird jetzt darüber berichtet, Stichwort politische Bildung, es kriegen mehr Menschen mit, vielleicht wird der ein oder andere Gedankenprozess in Gang gesetzt, aber wenn das dann einmal durch ist und zur Abstimmung gestellt wurde, dann ist es angenommen, dann hat man das Zertifikat, dann befürchte ich, es könnte sein, so wie es vielen von uns im Supermarkt geht, ja, jetzt habe ich das, ich habe den Kaffee mit dem Siegel genommen und jetzt ist auch wieder gut, und danach denke ich jetzt aber nicht mehr großartig drüber weiter nach. Also es ist das Siegel da, eine Gewöhnung tritt ein und dann war es das. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber nach den Regelungen, wenn ich es richtig verstehe, würde es also jetzt reichen, wir sind ja hier in Weihe in Niedersachsen, wenn es ab jetzt dort auch von Aldi Nord für 5,25 Euro den Bio- und Fairtrade-Kaffee gibt. Und dann ist alles in bester Ordnung.
Das ist das Risiko, was ich habe, wenn ich mich auf freiwillige Labels verlasse. Es gibt von 2012 eine Studie, die heißt Signed, Sealed, Delivered? Fragezeichen. Da sind auf der Titelseite mehrere hundert Labels. Und ich als jemand, der sich beruflich damit befasst, habe dann damals auch mal getestet, wie viele ich davon kenne. Es waren vielleicht 10%, die ich einschätzen konnte. So, und jetzt gehen Sie in den Supermarkt und alleine bei Kakao, da haben Sie halt die schon genannten Fairtrade und Rainforest Alliance und GEPA und Hand in Hand von Rapunzel, und dann haben Sie eventuell noch Demeter und Naturland, und dann kommen noch Coco Life, Coco Plan, Coco Horizon und so weiter, die ganzen unternehmenseigenen dazu.
Und dann war ich bislang nur beim Kakao und bei der Schokolade unterwegs.
Dann war ich nur beim Kakao und bei der Schokolade. So, und ja. Ich schreibe gerade an einer weiteren Kakaostudie, und das sogenannte Kakaobarometer, das kommt alle paar Jahre raus. Wir haben das vor ein paar Jahren aufgegeben, Unternehmen zu fragen, wie viel Prozent ist zertifiziert, weil wir nicht einschätzen können, welche Wirkung das hat. Und wir, das ist ein Autorenteam, die sich beruflich damit beschäftigen. So, und wie sollen Sie das machen, wenn Sie in den Supermarkt gehen? Und da sind wir wieder an dem Punkt, und das haben die ganzen Fairtrade-Organisationen ja gemacht, sie haben ja die gesetzliche Regulierung gefordert. Ich möchte ein Unternehmen, was wissentlich Preise zahlt, die zur Kinderarbeit führen, vor den Kadi zerren können und nicht ein Grundstudium machen über Label, bevor ich in den Supermarkt gehe. Das ist das, wo wir jetzt bei der Umsetzung dieses schon mehrfach angeführten Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes ran müssen. Und dann würde mich auch interessieren, die Stadt Weil, ja, die kauft Kaffee, aber die beauftragt auch Leute damit, Straßen zu pflastern. Was machen die mit dem Straßenpflaster? Ich habe vor 10 Jahren mal eine Studie über Kinderarbeit in der indischen Steineindustrie geschrieben und ich kann Ihnen sagen, die Zustände in den Kakaoanbaugebieten sind besser. Aber es weiß niemand. Also das war mit das Gruseligste, was ich je geschrieben habe, diese Studie, diese Bilder da aus Indien und so, wo viele der Steine herkommen. So, was macht eine Stadt, wenn es Beschaffungsaufträge ausschreibt, wenn es neue Uniformen für die Feuerwehr oder sonst was ausschreibt? Also der Kaffee, das muss dann der Einstiegspunkt sein. Und letztendlich geht es mir darum, ich arbeite ja viel zu sozialen Dingen, mir geht es darum, immer die Frage zu stellen, werden Preise bezahlt, die ausreichen, um existenzsichernde Einkommen und Löhne zu erzielen. Das gilt übrigens auch hier für Deutschland. Ja, wenn wir hier zwischendurch Milchpreise von unter 25 Cent den Liter hatten und gleichzeitig mehr Tierwohl fordern, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Haltungsbedingungen, wenn ich die verbessern will von Tieren, dann brauche ich größere Ställe. Größere Ställe kosten Geld, und zwar viel Geld. Also das muss ich mitdenken. Das ist aufs Kilo Schweinefleisch gerechnet, sind das wieder nur ein paar Cent. Also ich habe beim Schweinefleisch die gleichen Diskussionen wie beim Kakao oder wie beim Kaffee oder bei den Bananen. Wir müssen weg davon, dass wir immer nur aufs Schnäppchen gucken, weil diese Schnäppchenmentalität eben dazu führt, dass die Supermärkte sich unter diesem Preisdruck fühlen, ne, mit dem einen Cent, den ich eben gesagt habe, ne, und dann zu der Aussage kommen, ein Cent mehr geht nicht. Und das kann letztlich nur ein Gesetzgeber machen. Das haben wir ja jetzt mit dem europäischen Lieferkettengesetz, ja, das kommt ja demnächst in ganz Europa, hoffentlich schon mal auf europäischer Ebene. Dann weiß ich nämlich, wenn ich investiere, der Wettbewerber muss es auch. Und das ist übrigens was, wie gesagt, ich habe viele Diskussionen mit Unternehmen gehabt, was den Unternehmen ganz wichtig war. Ich habe mit vielen großen Unternehmen hier erlebt, die hatten massive Vorbehalte gegen das deutsche Lieferkettengesetz. Nicht, weil sie das für falsch hielten, sondern weil sie gesagt haben, das können wir doch nicht nur hier in Deutschland machen, wir brauchen das auf europäischer Ebene. Ich brauche auf unserem Hauptmarkt, auf unserem wichtigsten Feld hier ein Level Playing Field, nennen die das immer. Und von daher habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie Teile der deutschen Politik dann kurz vor Schluss dieses Gesetz noch aufhebeln wollte, gegen den Willen vieler Unternehmen. Und von daher habe ich jetzt schon die Hoffnung, dass eine Stadt wie Weil, aber ich auch als Privatbürgerin demnächst mehr Angebote habe, die ich einfach kaufen kann, ohne ein Labelstudium zu machen. Und damit auch einen Impact vor Ort.
Und bis es soweit ist, müssen wir alle ja noch 2-3 Mal die Woche einkaufen gehen. Und das bringt mich jetzt natürlich zu dieser Rubrik.
Tja, und was jetzt?
Herr Hütz-Adams, bis es soweit ist und Ihre Wünsche und Idealvorstellungen dann wirklich gesetzlich verankert sind und umgesetzt wurden, wie sollten wir denn ab jetzt, ab gleich, wenn der Podcast vorbei ist und man muss noch los, wie sollten wir denn einkaufen, wenn es uns wichtig ist, dass genug Geld bei den Erzeugern vor Ort ankommt, egal ob es jetzt um Schokolade geht, Bananen, Kaffee oder eben auch Textilien, worauf achten Sie? Was könnten Sie uns weitergeben?
Also ich kaufe viel Bio. Wenn es irgendwie geht, kaufe ich Bio, weil im Kakaosektor zum Beispiel sehr viel gespritzt wird. Auch Pestizide, die in der EU verboten sind, aber trotzdem zum Teil von EU-Firmen nach Westafrika geliefert werden. Und Bio schützt also die anbauenden Familien und sorgt in der Regel auch für etwas höhere Einkommen. Ich orientiere mich bei aller Kritik schon so ein bisschen an Labeln, aber grundsätzlich ist es eher so, wenn Sie Ihre Lieblingsschokolade haben, und heutzutage kann man das ja schnell mit einer E-Mail machen, stellen Sie einfach die Frage, haben die Bauern ein existenzsicherndes Einkommen? Druck auf die Unternehmen ausüben, das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch Druck auf die Politik und bei den Europawahlen und bei anstehenden Wahlen darauf zu achten, dass man vielleicht dann auch mal so guckt, welche Partei ist denn jetzt für eine stringente Umsetzung des Lieferkettengesetzes und welche verlangt mal wieder, dass es verschoben wird, weil es ja angeblich nicht tragbar ist für die Industrie. Auf den Schokoladensektor bezogen, wenn ich mir die Gewinne der Unternehmen anschaue in den letzten Jahren und höre dann eine Aussage, das ist zu teuer, dann hat das für mich keine Glaubwürdigkeit. Also das muss nicht mal dazu führen, dass der Preis für Schokolade steigt, wenn die flächendeckend auf deutlich höhere Kakaopreise ausgehen würden. Das könnte vielleicht dazu beitragen, dass bei einigen Unternehmen Gewinnmargen sinken. Also zusammengefasst, ich gucke auf Bio, ich gucke schon auch etwas auf Label, aber ich frage ganz oft auch, weil das geht heutzutage sehr schnell bei Unternehmen nach, Und wenn der Großkonzern, sage ich jetzt mal, der ihre Standard-Lieblingsschokolade herstellt, merkt, er beschädigt seine Marke, in die er so viel Geld in Werbung investiert, dann muss er sich die Frage stellen, was ist denn, wenn ich 100 Millionen aus der Werbung, aus meinem globalen Etat rausnehme, um wie viel kann ich dann meinen Einkauf, im Kakao-Einkauf den Preis erhöhen? Und in der Regel wäre man mit so einer Maßnahme schon viel weiter, also Druck ausüben.
Radikal und reduziert. Es ist nicht egal, was du wo einkaufst.
Wollte ich jetzt mal einspielen. Also man kann sich Gedanken machen und zum Beispiel dann mitnehmen, dass es keine Schokolade zurzeit gibt, die garantiert, dass sie ohne Kinderarbeit zustande gekommen ist. Dazu gibt's hier übrigens auch eine Episode von Radikal und Reduziert. Kann man sich heraussuchen. Herr Hülz-Adams, vielen Dank für heute. Das war sehr interessant, Ihre Erfahrungen der letzten 10 Jahre zu hören und die ein oder andere Anekdote, die Sie auch mit dem Handel gemeinsam erlebt haben, unter anderem. Wer noch mehr von Ihnen hören bzw. lesen will, dem verlinke ich einen stern.de-Artikel. Da haben Sie sich nämlich zur Verfügung gestellt zu einem Streitgespräch mit der Fairtrade-Vorständin Claudia Brück. Da kann sie jetzt sozusagen auch selber Gegenrede halten oder hat es schon getan gegen einige Sachen, die Sie heute gesagt haben. Außerdem gibt es noch den ein oder anderen Link von der Verbraucherzentrale oder auch aus der Lebensmittelzeitung rund um die Fairtrade-Zertifizierungen, Umsätze und so weiter. Und ich nehme mit die Bananen aus dem Angebot bei Aldi Nord mit Fairtrade-Siegel, die kann man durchaus kaufen. Es kann sein, dass da genauso viel Geld bei den Anbauern ankommt wie bei den teureren Bananen. Und die billige Schokolade liefert es auch. Das heißt, wir haben da auch ein paar gute Nachrichten. Man muss jetzt nicht reich sein, um sich einigermaßen fair zu verhalten beim Einkauf. Vielen Dank für die Infos heute. Und nächste Woche geht's hier weiter. Am besten die Glocke setzen, keine Folge verpassen. Und demnächst wird es dann wahrscheinlich auch wieder um die nächsten Zertifizierungen gehen. Es gibt ja genug Bereiche, über die man sprechen könnte. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.